Hoffmanns Küche. Der politisch-kulinarische Podcast mit Sophia Hoffmann. Live und in Farbe aus Berlin-Friedrichshain, aus der Küche von Sophia Hoffmann. Großartige Gäste, köstliches Essen und spannende Gespräche.
Ich freue mich, dass die heutige Folge von Treedom unterstützt wird. Treedom ist ein Social Business, das sich vor 10 Jahren auf die Anpflanzung verschiedener Baumarten spezialisiert hat, und zwar in sozial, ökologisch und wirtschaftlich benachteiligten Regionen der Welt, im sogenannten globalen Süden. Das Prinzip ist einfach. Menschen können über Treedom einen Baum kaufen, welcher dann von einer Kleinbauernfamilie in einem der Treedom-Projekte gepflanzt wird. Um gänzliche Transparenz zu bieten, wird der Baum geolokalisiert und fotografiert und die Familien profitieren von den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Benefits. Dazu gehören zum Beispiel Nahrungsmittelsicherheit durch die Erträge der Bäume, Kampf gegen Bodenerosion und Wüstenausbreitung sowie das Speichern von CO2. Damit das Sinn macht, werden die Bäume natürlich spezifisch nach den Bedürfnissen der jeweiligen Regionen ausgesucht, vor Ort in Baumschulen aufgezogen und anschließend gepflanzt, um die lokale Flora und Fauna zu unterstützen und für langfristige, das Klima positiv befördernde Effekte zu sorgen. Ein Schritt für mehr Klimagerechtigkeit. In Zahlen sind das bis heute über 1,8 Millionen gepflanzte Bäume in 17 Ländern mit über 110.000 Kleinbauernfamilien. Und das Bäumepflanzen ist super einfach. Mit einem Klick, ob für einen selbst oder als Geschenk für andere. Wie wäre es also das nächste Mal, statt mit einem Blumenstrauß, einfach mit einem ganzen Baum? Das Tolle ist, wie gesagt, dass man regelmäßig Updates zu den Projekten bekommt, also aus der Ferne live erleben kann, wie die Bäumchen gedeihen. Eine tolle Idee, natürlich auch für Kinder. Die Baumarten sind dem natürlichen Umfeld angepasst und variieren von Avocados zu Kakao, Zitronen und viel mehr. Ihr seid neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf der Treedom-Webseite vorbei unter www.treedom.net. Verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr alle Infos und den Online-Shop zum Baumkauf. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr lieben Menschen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in meiner purzelig, schnurzelig, gemütlichen Küche. Ich habe heute einen politischen Gast. Das ist der liebe Georg Kössler, der in Berlin für die Grünen tätig ist, gewählt wurde. Und ich unterhalte mich mit Georg darüber, ja, was einen einfach bewegt, um selbst Politik zu machen, wie das funktioniert. Ich stelle wirklich auch so ein paar Dummy-Fragen. Wir sprechen natürlich über, wie kann man sich auch als Privatperson an Demokratie beteiligen. Was passiert gerade in Berlin so? Was sind die Bereiche, in denen er sich besonders einsetzt? Und ja, ich sag mal, mein Hundi-Kind Ella war bei der Folge ziemlich aufgeregt, dass da so ein Gast da war, hat ganz schön Action gegeben im Hintergrund. Ich glaube, man hört es auch ein bisschen. Aber ja, das ist das schöne Atmosphärische am Podcast. Ich freue mich, wenn ihr Spaß habt an der Folge. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr das Abo-Knöpfchen drückt auf Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung schenkt. Und ich wünsche ganz viel Spaß bei meinem Gespräch mit Georg. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute einen Gast in meine Küche eingeladen und das ist Georg Kössler. Der wird sich gleich noch selber vorstellen. Georg ist Politiker und ich möchte heute mit ihm natürlich auch über Essen reden, aber natürlich auch über Politik, über kommunale Politik und was einen auch dazu bringt, das zu machen. Ich bin sehr gespannt. Und ich sage noch kurz, was es heute zu essen gibt. Heute gibt es ein Risotto mit Topinambur. Und zwar habe ich die Topinambur vorher gekocht, püriert und dann unter das Risotto untergerührt sozusagen.
Ein bisschen Weißwein ist auch mit drin, ist optional, kann man auch mit Gemüsebrühe machen. Und es sind karamellisierte Pekannüsse obendrauf und es gibt einfach einen Salat mit Äpfeln dazu. Im Hintergrund hört man Ella, den Hund, wie sie mit ihrem Spielzeug spielt, aber wir lassen uns nicht ablenken. Letztes Mal hat sie, glaube ich, am Stuhl genagt. Schön, Georg, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich schon aufs Essen.
Ja, genau. Du weißt, es ist die große Challenge, dass wir uns unterhalten und versuchen gleichzeitig zu essen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ändere ich das Konzept nochmal, aber vielleicht
probieren wir mal.
Ist das auch, muss es auch so sein. Du bist Grünen-Politiker, Abgeordneter im Berliner Senat. Ist das so
sicher? Im Abgeordnetenhaus.
Im Abgeordnetenhaus, ja. Ja. Wie wirkt man das?
Ich bin da ja auch noch nicht so lange. Ich bin seit 2016
okay.
da drin. Also ich ist meine erste Legislaturperiode, auch wenn sie fast vorbei ist. Und ich sehe mich selber halt auch immer noch als jemand, der da jetzt ganz frisch dabei ist, versucht neuen Wind reinzubringen, das mal ausprobiert, auch wenn man nach 5 Jahren natürlich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Und ich habe einfach bei der Grünen Jugend angefangen, früher, weil ich irgendwas machen wollte und hätte wahrscheinlich auch zur Greenpeace-Jugend oder zur BUND-Jugend gehen können. Ich wollte einfach irgendwas mit Ökologie machen. Und dann habe ich diese Parteigremien kennengelernt und war auf Bundesebene bei der Grünen Jugend, in Arbeitsgruppen von den Grünen. Und als ich dann zurück nach Neukölln gezogen bin, 2011 oder 12, glaube ich, war kurz mal im Friedrichshain, habe ich da bei den Grünen einfach angefangen. Und habe alles Mögliche mitgemacht, Arbeitsgruppen, Flyer verteilt und so weiter. Und 2016 haben die jemanden gesucht, der in Rixdorf kandidiert für sie. Oder ich habe als erster. Ich habe die Chance ergriffen und bin dann auch über die Landesliste der Grünen. Also, wir stellen ja eine Landesliste auf. Und da habe ich offensichtlich auch eine Rede gehalten, die Leute gut fanden. Und die haben mich auf einen sogenannten sicheren Listenplatz gewählt. Mhm. Das heißt, ich wusste dann 2016 schon, wenn es nicht komplett in die Butze geht, wusste ich eigentlich schon ab April, dass ich ins Parlament komme.
Voll gut. Magst du mal kosten? Ich wollte gerade sagen, ich... genau. Was wollte ich jetzt... Ach ja, apropos, es gibt auch eine kleine... Anekdote lustigerweise zu diesem Risotto, das war, ich glaube, ich habe schon mal in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen, ist quasi eine Reminiszenz an das Gericht, das mein Freund uns oder mir quasi bei unserem zweiten Date gekocht hat, weil der hatte damals so null Ahnung von vegan, muss man ganz ehrlich sagen, und hat sich das dann sehr kreativ ausgedacht, die Topinambur da so drunter zu mischen, und ich fand das sehr cool und es hat mich auf jeden Fall...
kannte Risotto eigentlich nur aus dem Restaurant.
Ja.
Und also mochte Risotto, aber habe es nie selber gemacht. Und habe vor einem Jahr oder anderthalb, also ist doch wirklich noch nicht so lange her, das erste Mal wirklich dank meiner neuen Freundin damals gestanden und wirklich so den Reis immer umrührt, immer weiter.
Gerührt.
Und das richtig ordentlich gemacht und habe dann auch versucht, zu Hause zuletzt immer mal was auszuprobieren. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Manchmal ist ein bisschen zu viel Weißwein drin vielleicht. Ich habe Fenchel eingekocht.
Oh ja, das ist auch sehr lecker.
Das war sehr gut. Mm. Aber nie mit karamellisierten Pekannüssen obendrauf. Das ist jetzt so ein bisschen...
Wie gesagt, ist nicht meine Idee ursprünglich. Du bist Berliner.
Ja.
Du bist gerade von deinen Eltern gekommen. Man muss vielleicht dazu sagen, die Folge wird anders ausgestrahlt, aber wir haben noch Ostermontag heute. Du hast mir einen Osterhasen mitgebracht, also du bist hier aufgewachsen.
Genau, meine Eltern wohnen am Stadtrand. In einem gemütlichen Altfamilienhaus, was sie sich in den 90ern irgendwann mal gebaut haben. Davor haben sie hier um die Ecke in Friedrichshain gewohnt. Mhm. Und dann habe ich eine behütete Ostberliner Schuljugend in den 90ern gehabt. Und bin nur zum Studium mal weggegangen nach Erlangen. Ich wollte die große, weite Welt sehen. Und ich dachte, Bayern ist schon so das Extrem. Weil dann auch nur Franken. Genau, und in Schweden dann nochmal ein Austauschjahr. Und bin dann aber... fürs Diplom zurück nach Berlin 2008 und seitdem eigentlich hier. Okay. Aber lustigerweise, als ich bei den Grünen angefangen habe, weil ich aus Bayern kam und dort bei der Grünen Jugend war, haben die mich alle Schorsch genannt.
Ach.
Mh. Und dann kam ich nach Berlin und es hieß schon, der Schorsch kommt nach Berlin. Und bis heute passiert mir das bei den Grünen, dass Leute sagen, wie, du bist aus Berlin? Und ich dachte immer, du bist aus Bayern.
Das
weil
ist
dieser
lustig.
Spitzname so ein bisschen mehr anhing.
Mhm. Weil du sozusagen da deine politische Karriere gestartet hast.
Ich versuche nicht so zu Berlinern. Meine Mutter hat mir früher erklärt, das macht man nicht. Wir reden noch Hochdeutsch. Aber wenn ich am Stand stehe und mich so mit Ur-Berlinern unterhalte oder im Stadion, dann kommt es so richtig raus, dann wird es immer schlimmer.
Ich finde das, also das ist nochmal ein ganz, das ist jetzt nicht unser Kernthema heute, aber ich finde es eigentlich ein total spannend. Du kannst ja auch, achso, magst du für einen Salat noch ein Schüsselchen haben oder magst du einfach mit reinschmeißen? Ja. Dieses ganze, wie soll ich sagen, dieses Dialektthema und was man auch im Laufe seines Lebens so für verschiedene, je nach seinem Wohnort irgendwie für Dialekte durchläuft, finde ich auch so lustig, weil ich wohne ja jetzt schon seit 12 Jahren in Berlin und war davor in Wien. Und komme aus Bayern, also komme aus München, habe aber nie wirklich Dialekt gesprochen, weil, weiß ich nicht, das, also München ist ja nicht so wie in anderen Teilen von Bayern so ein starker Dialekt irgendwie. Aber natürlich habe ich dieses gerollte R, das immer so durchkommt.
Das kann ich nicht bis heute.
Das, also, ne, und das bleibt wahrscheinlich auch. Und ich merke aber auch total, je nachdem, wo ich bin, kommt das, also wenn ich wohl ein paar Tage länger bin, dann falle ich auch. Und bei mir ist es noch viel stärker mit Wien, weil da habe ich halt 5 Jahre gelebt und habe mich immer gesagt, ich werde nie so reden, das ist ja total komisch, wenn ich als Deutsche irgendwie und so, aber klar, irgendwie nach 2 Jahren ist alles leibernd und dann. Und ich merke nur immer, also was man dann auch selber für so ein sprachliches Chamäleon wird, ne? Also ich kann sehr gut Hochdeutsch sprechen, aber ab und zu sagen dann Leute, kommst du aus Franken, weil halt dieses R so durchkommt.
Das habe ich mir auch schon gedacht bei dir. Das ist mir auch schon mal 1-2 Mal aufgefallen.
Aber ja.
Früher so. Dialekte, also ich habe die auch, wenn ich irgendwo bei Freunden im Rheinland oder im Norden, dann nimmt man so ein paar Worte an und das ist irgendwie ganz spannend, aber eigentlich redet man Hochdeutsch. Man ist ja gut erzogen, hat eine gute Bildung genossen und ist ja sowieso voll international. Ja, so Kind der 90er, dann mit Schulaustausch hier und da, wir sind ja alle global. Und das war irgendwie so Dialekt. Und dann habe ich auch diese Leute da in Franken und in Bayern kennengelernt. Und die haben mit so einem Selbstbewusstsein ihren Dialekt rausgehangen. Und für mich war das wirklich total vom Land. Und dachte, das könnte ja hier in der Uni doch nicht machen. Und habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Und seitdem ich in Berlin zurück bin und zumindest in meiner Neuköllner Bubble, grünen Politik-Bubble, Feier-Bubble, egal, also diese, wo man sich so oben aufhält, habe ich so oft gehört, dieses... Oh, krass, dass du aus Berlin bist. Du bist einer von denen hier. Dass ich nochmal so ein neues Gefühl bekommen habe für meine Herkunft und was Heimat bedeutet und auch Dialekt. Und ich verfahre jetzt nicht dauernd ins Berlinerische, aber wenn, dann bewusster irgendwie. Und auch ein bisschen, na nicht stolz, aber so ein bisschen ja bewusster. Früher wäre es mir unangenehm gewesen, wenn ich angefangen hätte zu Berlinern.
Total. Und ich meine, es ist ja auch ein Teil der Identität. Und gerade wenn man dann auch, sag ich mal, politisch sich für diese, also ne, für die Politik in dieser Stadt auch einsetzt, also es macht ja auch Sinn. Aber um jetzt nochmal so einen Gedankensprung zu schaffen, du hast es gerade schon angeschnitten, Thema Clubkultur ist ja auch eins deiner großen Themen. Dann auch Verkehrspolitik, Fahrradfahrerrechte, kann man sagen. Aber dies, was ich noch sagen wollte, diese Schnittstellen, Berlin ist ja eine sehr internationale Stadt. Also du hast ja auch, oder auch vieles, was du auf Social Media teilst, ist ja dann zwischen, oder du machst auch zweisprachig, du machst auch auf Englisch. Ich bin in einer Partnerschaft, wo ich Englisch spreche, also oder auch in dem bei Isla Coffee, ich glaube, wo wir uns auch das erste Mal begegnet sind, war ich eine Zeit lang, war ich, glaube ich, die einzige Deutsche, die da gearbeitet hat. Also wir leben... wir leben dann teilweise auch in einer Stadt, in einer Umgebung, die extrem international geprägt ist. Für dich ist das mittlerweile auch normal?
Das ist normal, aber wenn wir in der Politik sind, wird uns ganz oft als Grünen vorgehalten, dass wir nur für die Innenstadt Politik machen, was man an vielen Ecken jetzt widerlegen könnte. Aber es kommt auch ein bisschen daher, dass viele von uns, und ich bin da keine Ausnahme, natürlich so ein bisschen so ein International Vibe haben. Was okay ist, wenn man zwischen Sprachen hin und her wechselt. Ich habe ältere Kollegen in der Fraktion, die können es nicht so, aber eigentlich ist es schon so ein bisschen. Und da muss man sich dann immer wieder rechtfertigen und auch sich immer vor den anderen, dass man nicht nur für die Leute da ist, sondern die anderen nicht vergisst. Und wenn ich am Stadtrand bin bei meinen Eltern, also die sind jetzt auch Akademiker im Haus, aber trotzdem, das ist nochmal, also mit Englisch tun die sich schon schwerer. Die können das irgendwie. Die Stadt ist da schon sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ecken. Und die Stärke ist ja eigentlich, das zusammenzubekommen.
Das ist ja so eine Gratwanderung, ne? Weil einerseits ist es ein gewisser Teil der Bevölkerung, die halt, das ist ja eh ein Riesenthema, ist es okay, dass jetzt Menschen mit Englisch durchkommen, nicht richtig Deutsch lernen oder nicht müssen, weil sie vielleicht auch ein gewisses Privileg durchaus haben, jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt und so, ne? Weil es natürlich auch in einer Stadt wie Berlin einfach viele Jobs gibt, wo man das ganz gut kann. Also ich spreche hier aus Erfahrung. Aber natürlich auch ja, sozusagen die Menschen nicht ausschließt, wie du sagst, die eben nicht so gut Englisch können. Und
das war neulich, ich glaube, im Isla oder irgendwo habe ich auch einen Kaffee auf Deutsch bestellt. Also jeder rein und redet, worauf ich gerade Lust habe oder was ich denke, was die andere Person, Deutsch und Englisch ist okay, beides. Aber ich habe es auf Deutsch gemacht und dann hat mir sie gesagt, ob ich das nochmal auf Englisch wiederholen kann. Und das war eigentlich, okay, habe ich auch gemacht, aber ich habe neulich einen Artikel gelesen, wo sich jemand genau darüber beschwert hat. Man kann, muss doch in Deutsch auf Deutsch bestellen können. Habe ich auch überlegt, so, ja, wäre es jetzt im Café zu viel verlangt zu sagen, kann man das auf Deutsch verstehen? Oder fand die mich vielleicht irgendwie so nett, dass die mit mir jetzt mehr erzählen wollte? Ich weiß es nicht. Aber es ist jetzt nicht nur Deutsch und Englisch. Wir hatten vor Jahren mal das Problem, oder die große Debatte, als Wolfgang Thierse, damals SPD-Abgeordneter, in Prenzlberg Schrippen bestellen wollte und ihm wurde gesagt, es gibt hier nur Weckle. Ich musste erst mal googeln, was Weckle sind. Dachte
ich auch. So, okay.
Also, ihr könnt es ja nennen, wie ihr wollt, aber wenn man in Berlin Schrippen bestellt, zumindest soll man kein Augendrehen bekommen. Da war ich dann wirklich Team Thierse in der Beziehung. Nee, aber das ist mir noch nicht so klar, inwiefern man von Leuten, die international sind, herkommen und hier leben, verlangen sollte, dass sie Deutsch lernen. Oder der Comedian Daniel Ryan Spalding.
Der ein sehr schönes Video über dich gemacht hat. Ich muss das in den Shownotes verlinken.
Der ist super nett, aber der lernt dann auch kein richtiges Deutsch. Aber sagt, er braucht es nicht. Und ich bin immer so hin und her gerissen.
Ja, aber wenn man dann beim Finanzamt mal irgendwie reden muss oder mit einem Visum.
Also ich habe in Schweden studiert, hatte ich vorher ein Jahr Schwedischunterricht. Und ich habe es dort überhaupt nicht gebraucht, weil alle so ein bisschen Englisch hatten.
Ich wollte gerade sagen, nicht umsonst können die meisten Schweden sehr gut Englisch, weil alles halt auf Englisch dort ist.
Dabei ist Schwedisch sogar noch eine relativ leichte Sprache, wenn man mal merkt, dass Schwedisch eigentlich nur zwischen Englisch und Deutsch liegt. Und wenn man es nicht weiß, sagt man das Englische oder das Deutsche und betont das ein bisschen komisch. Und dann verstehen die einen. So bin ich jedenfalls durch dieses Jahr gekommen.
Okay, Ella versucht gerade quasi zu betteln hier, aber je mehr du mit ihr spielst, glaube ich, desto mehr.
Du kriegst nichts.
Nee, vom Tisch darfst du nichts haben. Das ist genau, das zieht sich ab jetzt auch durch alle Podcast-Folgen, dass ich immer, sie schaut wahnsinnig süß, schaut sie einen an, aber sie kriegt nichts. Genau, aber lass uns ein bisschen konkret über das Thema Politik leben und auch, auch das Bürgerinnen-Thema sprechen. Und da habe ich eine ganz konkrete Frage. Wir haben ja dieses Jahr auch Wahlen in Berlin. Wer darf wählen? Wie ist das mit hier EU-Bürgern und ab wann und wie lange müssen die hier?
Also ab 18, wer in Berlin lebt, also hier gemeldet ist. Und bei Bundestag und Landtagswahlen, wer deutsche Staatsbürgerschaft hat. Bei den Kommunalwahlen, das sind bei uns die Bezirke. In Klammern, so ein Berliner Bezirk wäre die 20, 30. größte Stadt in Deutschland, wenn er alleine wäre. Pankow vor allem.
Auch schon krass.
Die sind riesig groß. Das ist die kommunale Ebene mit ehrenamtlichen Bezirksparlamenten, wo eigentlich nur der Bürgermeister hauptamtlich ist. Das kann man auch mal in Frage stellen, ob das derzeit angemessen ist.
Das wäre dann gleich meine nächste Frage gewesen, weil ich dieses System noch nicht ganz durchschaut.
Und da kann aber jeder wählen, der EU-Bürger ist. Wir diskutieren auch gerade bei den Grünen, inwiefern es Sinn macht, Wahlprogramm komplett auf Englisch zu machen. Und diesmal nicht nur einen englischen Flyer, weil einfach so viele Leute hier wohnen, die auch Lust haben, sich zu engagieren oder zumindest sich zu informieren und wählen zu gehen, die Deutsch noch nicht so gut können. Und bei mir in Neukölln hast du natürlich noch andere Sprachen, wo man dann gucken muss, in welche man übersetzt vielleicht. Obwohl sie vielleicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, ist ihnen vielleicht eine andere Sprache doch näher. Das überlegen wir gerade, ob man das ein bisschen internationaler gestaltet. Da gibt es aber auch die Stimmen, die sagen, nee, eine Wahl in Deutschland. Zumindest dafür, die Unterlagen sind eh in Deutsch.
Berlin ist da halt echt so ein Sonderfall, ne? Also das...
Das ist eine Wissenschaft für sich, die Verwaltung in Berlin und wie die aufgebaut ist. Berlin ist selber ja ein Bundesland und eine Kommune, hat aber diese riesengroßen Bezirke. Und genau wie zwischen Bund und Land die Sachen aufgeteilt ist, wer ist für was zuständig, ja, wer kriegt welche Steuern, wer darf was erlassen. Bildungspolitik ist Ländersache, Verteidigungspolitik Bundessache, so zum Beispiel. Gibt es diese Aufteilung auch mehr oder weniger zwischen Bezirken und Land. Hundertprozentig verstanden habe ich sie natürlich auch noch nicht in allen Feldern. Aber zum Beispiel das Jobcenter ist auf Bezirksebene. Und verkehrliche Maßnahmen sind auf Bezirksebene. Außer es ist eine große Straße, dann ist es auf Landesstraße.
Okay, wenn die zum Beispiel durch mehr so Bezirke
genau. geht. Aber die B1 jetzt hier, Karl Marx, ist zum Beispiel eine Bundesstraße. Mhm. Und das muss
das
dann
ist auf Bundesebene. Genau, das und deshalb ist das auch so ein, reden wir vielleicht auch noch ja. drüber. ja, krass. Okay, das ist wirklich so themenspezifisch aufgespaltet. Mhm. Wow. Genau, und es gibt ja auch noch Bürgermeister in den Bezirken. Mhm. Und was machen die dann genau oder was haben die auch für Befugnisse dann überhaupt?
Die Bürgermeister sind im Endeffekt auf den Bezirken Verwaltungsbeamte und die Chefs der Bezirksverwaltung. Das sind schon ganz schön mächtige, aber auch eingefahrene Schiffe, also so Tanker, die zu Ende, reicht es nicht, wenn mal ein Grüner ans Ruder kommt, das dauert, um sowas zu verändern. Mhm. Vor allem sind die Bezirke in den letzten Jahren absolut kaputt gespart worden. Also Berlin war ja lange Pleitekommune und da hieß es immer, der Bezirk, der es am billigsten macht, der setzt den Benchmark für alle Bezirke. Mhm. Wenn ein Bezirk also irgendwie seine Bäume nicht richtig gewässert hat oder dafür einfach kein Geld hatte, dann wurde danach gesagt, guck mal, die brauchen für die Baumbewässerung aber weniger Geld. Jetzt kriegt ihr alle weniger Geld. Das war die Logik der Jahre.
Das ist ja totale Höllenfahrt irgendwie.
Absolut. Das kann ja nur schief gehen. Unter Rot-Rot-Grün, das lag jetzt nicht an Rot-Rot-Grün, sondern auch am Wirtschaftsausschwung, hatten wir jetzt zweimal einen Haushalt aufgestellt. Wir stellen alle zwei Jahre einen Haushalt auf. Fürs Land und auch für die Bezirke, der immer gewachsen ist. Als ich Abgeordneter war, waren es 25 Milliarden Haushalt im ganzen Land. Jetzt sind wir bei 33 Milliarden. Also da ist wirklich viel mehr Geld in der Kasse. Weil auch mehr Geld auskam. Und die Verwaltung auf Landes- und auf Bezirksebene, die ist gar nicht in der Logik drin, dieses Geld auszugeben. Die gucken halt, die sind immer noch in der Logik, oh Gott, müssen wir es wirklich ausgeben? Ist der Antrag vielleicht falsch? Dann wird er nicht stattgegeben. Können wir es nicht billiger machen? Und das ist ein ganz, ganz großes Problem für ganz viele rot-rot-grüne Projekte. Schulbau, aber vor allem Fahrradwege. Klimaschutzmaßnahmen haben wir 100 Millionen eingestellt. Davon liegt die Hälfte noch rum. Weil einfach
weil
die Logik der Verwaltung
so ist. So immer noch nach diesem alten Prinzip.
Man kann den einzelnen Leuten nicht mal einen Vorwurf machen. Da sitzen teilweise richtig engagierte Leute und mehr junge Leute auch, die anfangen. Aber die Logik, auch wie abgerechnet wird in so einer Bezirksverwaltung, ist noch billig, billig, billig. Und das ist so ein Rad, was man jetzt irgendwie mal ändern muss oder umschalten muss und wird es für die nächste Legislaturperiode auf jeden Fall eine Aufgabe werden, wer da auch mal dran ist.
Lass uns doch mal über positive Dinge sprechen. Nein, ich weiß, dass ich, also ich meine, wir sprechen jetzt von Neukölln, aber ich weiß, dass ich bei den Fahrradwegen zum Beispiel was tun soll und dass du da auch sehr aktiv warst. Es gibt ja jetzt auch, habe ich jetzt hier gerade letzte Woche gesehen, es gibt ja auch diese große Initiative für ein autofreies Berlin und solche verschiedenen Geschichten. Was ist denn wirklich was schon passiert und worüber man sich vielleicht auch mal ein bisschen freuen kann?
Also es ist ja wahnsinnig viel passiert. Das Ding ist nur, dass Rot-Rot-Grün mit einem wahnsinnigen Koalitionsvertrag ins Rennen gegangen ist, damals gestartet hat. Man hat sich ganz, ganz viel vorgenommen und eigentlich viel zu viel. Also man hatte den politischen Willen, man hatte das Geld plötzlich, aber einfach nicht die Umsetzungspower. Und einen neuen Zebrastreifen zu machen in Berlin, dauert hat der Tagesspiegel mal ausgerechnet, sind irgendwie 11 Monate oder 2 Jahre, weil so viele Behörden gefragt werden müssen.
Wow.
Liegt da noch irgendeine Leitung, will vielleicht irgendjemand anders was machen, muss man Anwohner beteiligen, weil 3 Parkplätze wegfahren. Und das zu beschleunigen, wird alles so pro Themenfeld gemacht. Baumbewässerung, Zebrastreifen. Aber es gibt keine super Lösung. Wir haben ein paar Sachen richtig groß. Also am bekanntesten wahrscheinlich das Mobilitätsgesetz. Da gab es diesen Fahrradvolksentscheid, der sich dann auch so ein bisschen Richtung gesamte Mobilität sollte verändert werden. Der erste Teil des Mobilitätsgesetzes war aber ein Fahrradteil. Jetzt kam noch Fußgängerteil, Wirtschaftsverkehrteil dazu. Und da ist per Gesetz festgehalten, dass auf allen großen Straßen es einen 2 Meter breiten Radweg geben muss. Und der muss geschützt sein. Und das ist in manchen Straßen schon echt eine Ansage, weil da fallen dann einfach auf jeder Seite eine Autospur weg. Das ist Kampf um die Straße, der gesetzlich geregelt ist, dass das den Fahrradfahrern zufallen muss. Und mit dem Mobilitätsgesetz Teil 2 Fußgänger sind noch ein paar Regelungen, dass Ecken nicht zugeparkt werden dürfen, Bordsteine abgesenkt werden müssen. Das sind richtig coole Sachen, die drinstehen. Allein die Umsetzung passiert dann nicht von heute auf morgen.
Aber eigentlich ist es...
Wenn eine Straße irgendwo angepasst werden muss, muss das gemacht werden. Und der wichtigste Satz in diesem Gesetz, und der hat uns sehr, sehr viel Kraft gekostet, den von gerade von der SPD zu bekommen ist, der Vorrang liegt immer beim fließenden Verkehr gegenüber dem ruhenden Verkehr. Mhm. Und fließender Verkehr sind Autos, Busse, aber auch Fahrräder. Mhm. Und ruhender Verkehr sind Parkplätze. Mhm. Das heißt, wenn es irgendwo einen Konflikt gibt, fällt nicht irgendeine Spur weg, sondern die Parkplätze. Mhm. Das ist jetzt eine schlechte Nachricht für alle, die ein Auto haben und einen Parkplatz suchen in Berlin. Aber die Idee ist ja natürlich, dass die Leute, die darauf angewiesen sind, es auch leichter haben und leichter einen Parkplatz finden, weil alle, die nicht darauf angewiesen sind, die, die am Stadtrand wohnen, sollen mit öffentlichen oder mein Papa jetzt meistens fährt mit dem Fahrrad rein in die Stadt. Zumindest bei gutem Wetter geht das und natürlich vermehrt auf Sharing-Dienste setzen.
Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich dann eine Komponente davon, ne? Dass man irgendwie, man kann ja auch nicht von heute auf morgen sagen, wir wollen eine autofreie Stadt und sich dann nicht überlegen, wie es umgesetzt wird. Aber zum Beispiel, und das ist ja jetzt ganz banal, was mir einfach als Fahrradfahrer dann auffällt, und ich habe das wirklich so verstärkt die letzten 5 Jahre. Also wenn wir jetzt Sommer in Berlin haben und es ist schönes Wetter, die platzen ja aus allen Nähten, die Fahrradwege. Ne? Also es ist so exponentiell höher, die Zahl der FahrradfahrerInnen, als der Platz. Das steht ja in keinem Verhältnis mehr. Und ich habe dann mal zum Spaß immer mal wieder so Fotos gemacht, ne? Wo man dann so Fahrradwege oder wo dann irgendwie eine Hecke drin steht oder ein Baum oder so gerne auch mal.
Aber das ist das Schwierigste. Also Diese Umverteilung des öffentlichen Raums. Mhm. Wenn du mit jemandem theoretisch drüber sprichst, du hier irgendwie 8 Quadratmeter Blech hat, kriegt umsonst oder für 1,50 da im Monat oder so ist es, den Raum und wir Fahrradfahrer im, warum kriege ich nicht so einen Raum? Ich würde da gerne Hochbeetbahn machen.
Theoretisch alle dafür. Emotionales Thema auch.
Aber da die Hälfte der Leute oder ein Drittel, die noch ein Auto haben, die haben natürlich alle einen Grund, warum genau sie die Ausnahme sind. Mhm. Und wenn du irgendwo was verändern willst, gibt es eine Bürgerbeteiligung. Da haben wir Grüne uns natürlich auch für eingesetzt, wer wird es richtig finden. Mhm. Und 80% der Rückmeldungen sind, ja, aber die Parkplätze. Ja. Und ab und zu klappt es aber so, das ist Richard Kietz in Neukölln, der soll umgeschaltet werden. Mhm. Da wohnen aber total viele junge Familien, die mit Lastenrad unterwegs sind oder Studis oder so. Oder Leute, die sich gar kein Auto leisten können. Und da hat es dann so geklappt, bei so BürgerInnenveranstaltungen so ein bisschen eine Stimmung zu kriegen, so ja, Parkplätze für Lieferverkehr, klar, oder für Leute, die da wohnen, darauf angewiesen sind, aber grundsätzlich muss das hier weniger werden. Es muss lebenswerter werden. Überall anders. Die Karl-Marx-Allee wird umgestaltet jetzt, da werden die Parkplätze auf dem Mittelstreifen weggenommen und da wird so leicht begrünt. So im Sinne der Stadtplanung sieht total schön aus, die Bilder, die sie da haben, macht Sinn, gibt auch genug Parkplätze drumherum. Dennoch total der Shitstorm überall. Und in Neukölln auch, wenn man Protected Bike Lane wollen wir auf der Hermannstraße, vom Isler soll eine kommen. Da hieß es vor 5 Jahren noch von Seiten des Koalitionspartners in Neukölln damals, also SPD unter Giffey, die Hermannstraße fassen wir nicht an. Da sind so viele Parkplätze, es gibt nur Ärger. Jetzt gibt es eine eigene Initiative dazu, die da richtig Bambule macht.
Ist auch eine krasse Ansage, so, ne?
Ja, aber diese Initiative, die geht zu den Gewerbetreibenden, die sagen so, ja, Hauptsache, wir können es beliefern.
Und nicht mal eine krasse Ansage zu sagen, fassen wir gar nicht erst an.
Genau, aber jetzt wird sie angefasst. Jetzt streiten sie sich ein bisschen, ob das überall kommt, protected oder ein Schutzstreifen, also nur aufgemalt. Mhm. Das hätten wir vor 5 Jahren total toll gefunden. Mittlerweile sagst du dir so, oh Gott, nur aufmalen. Mhm. Reicht überhaupt nicht, du brauchst Poller. Mhm. Und da hat sich die Debatte wahnsinnig weitergedreht, weil du gesagt hast, was hat sich eigentlich was Positives. Mhm. Diese gesetzliche Grundlage und die Debatte ist viel weiter. Die Debatte ist viel weiter. Damals haben wir uns über jeden Fahrradweg, der aufgemalt ist, gefreut. Und jetzt kriegst du gleich eine Bürgerinitiative, weil die Poller wollen. Das ist schon echt gut.
Zu Recht. Weil ich meine, für mich ist das als Fahrradfahrerin auch so ein emotionales Thema. Ich, wie gesagt, wohne jetzt seit 12 Jahren in Berlin und ich bin immer Fahrrad gefahren. Und ich habe bis letztes Jahr auch in Neukölln gewohnt und ich muss wirklich sagen, ich hatte Phasen, wo ich schon fast nicht mehr Fahrrad gefahren bin, weil ich fast täglich Situationen hatte, wo ich fast überfahren worden wäre. Also wo ich es einfach als so gefährlich empfunden habe, trotz Helm, trotz allem.
Ja. Ne? Ich fahre aber die Magistralen auch nicht mehr. Vor 5 Jahren dachte ich, rauf auf die großen Straßen, da müssen viele Fahrräder sein, damit die Autos merken, das ist was. Und die größte Sicherheit für Fahrradfahrende ist ja, dass es einfach viele sind. Nee, ich fahre jetzt auch Weserstraße, Donaustraße, also diese Nebenrouten, weil mir
das
so gefährlich ist.
Wo man dann automatisch so Nebenrouten fährt, weil man irgendwie weiß, für die eigene Psyche entspannt und natürlich auch für die Gesundheit. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Also das ist ja echt, ja. Und ich habe dann wirklich irgendwann so gedacht, so, bin ich jetzt empfindlicher geworden oder ist der Verkehr aggressiver geworden oder ist, ich weiß es nicht. Aber es ist ja wahrscheinlich wie bei so vielen Themen einfach eine sehr langsame Entwicklung, wo man dann manchmal von der anderen Seite das Gefühl hat, es tut sich irgendwie gar nichts, aber du sagst, die Mühlen mahlen einfach sehr langsam.
Ja, und also ich denke dann auch, bin ich empfindlicher geworden, bestimmt auch, man wird ja nicht jünger, aber ich bin es halt auch gewöhnt, ich war zu meiner Freundin immer die Hasenheide lang und da ist eine Protected Bike Lane, die richtig schick ist. Mhm, und wenn ich dann mal ins Kiezbüro muss und dann auf der Karl-Marx-Straße oder Sonnenallee langfahren muss, also ich werde da ein bisschen verwöhnt. Ich gewöhne mich auch relativ schnell an den neuen Standard, was ja eigentlich gut ist. Deshalb komme ich da runter, ja. Also das dauert, der Umbau.
Wenn man dann zum Beispiel mal in Kopenhagen Fahrrad gefahren ist, ne? Oder so, also ja.
Ich war in Kopenhagen vor ein paar Jahren, habe mich aber gewundert, dass es da noch Autos gibt, weil es immer so als das leuchtende Beispiel. Und dann bin ich da auch mit dem Fahrrad hin, eine Fahrradtour nach Kopenhagen gemacht, bin dann da angekommen und so, hey, hier sind ja noch überall Autos. Mehr Autos und mehr Touris, als ich dachte.
Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee. Aber lustig. Also ich will jetzt auch nicht nur über das Fahrradfahren mit dir sprechen, aber was ich mir auch so gedacht habe, ich habe vor 2 Jahren, das ist schon wieder 2 Jahre her, alles, was so vor Corona war, das muss ja 2019 dann gewesen sein, habe ich ein Praktikum in Kopenhagen gemacht, in so einem Fine Dining Restaurant, das auch ein Kreislaufwirtschaftskonzept hat. Und da bin ich eben auch jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass die Fahrradfahrer dort besser die Regeln beachten, ne? Weil das da halt auch etwas strenger gehandhabt wird. Also da ist nichts mit irgendwie rechts überholen und so. Und da habe ich auch immer so das Gefühl, wenn sich das irgendwann in Berlin weiterentwickelt, muss ich, also wie soll ich sagen, sehr viele fahren halt so, weil es so kacke ist, sage ich mal, erfinden irgendwie reinen Segeln, schneiden, fahren bei Brot. Ich kenne das auch, ne, dass ich dann irgendwie denke, ich fahre schon 2 Sekunden, bevor die Ampel grün wird, weil dann werde ich nicht vom Auto und so.
Oder über den Fußgängerweg so die Ecke mitnehmen, genau, weil dann muss man ja gar nicht an der Ampel festhalten, weil man ist ja kurz Fußgänger. Ich kenne das alles, ich bin auch kein Kind von Traurigkeit. In Kopenhagen drehen die sich auch immer um alle. Also mir ist aufgefallen, das konnte ich gar nichts anderes. Wir sehen alle Leute die ganze Zeit einen Schulterblick auf den Fahrrad. Mhm. Kein Mensch in Berlin macht einen Schulterblick. Mhm. Du scherst halt aus und hoffst, dass hinter dir die Fahrradfahrerin, der Autofahrer oder wer auch immer da ist, das mitschneidet. Und das ist was muss ich, glaube ich, kulturell hier so ein bisschen festsetzen. Und vor allem an alle, die zuhören, nicht auf den Fußgängerwegen. Die meisten Anti-Fahrradfahrer-Zuschriften kriegt man nicht von Autofahrern, sondern von alten Leuten, die sich auf den Gehwegen nicht mehr sicher fühlen. Mhm. Und das sind eigentlich die Leute, die man bei der Verkehrswende als Alliierte und als Verbündete braucht. Mhm. Weil die wollen auch alles ein bisschen chilliger, breitere Wege, weniger Autos. Das sind eigentlich genau die Leute, mit denen wir zusammen für die Verkehrswende streiten. Und die sind richtig angekotzt von den Fahrradfahrern.
Mhm. Aber natürlich fahren viele Fahrradfahrer auf dem Gehweg, weil die Straßen kacke sind, irgendwie sie sich nicht sicher fühlen oder Kopfsteinpflaster. Also ich sowieso nur, wenn dann nur im Schritttempo und sehr vorsichtig. Aber
das ist ja auch okay, wenn man mal, also bei meiner Straße hat es auch so ein schlimmes Kopfsteinpflaster, dass ich die letzten 50 Meter auch immer auf dem Fußgänger bindig. Aber dann im Schritttempo und wenn jemand da ist, zumindest mal ein Sorry murmeln oder absteigen.
Ja, aber also immer mit Rücksicht.
Also aber genau,
das ist natürlich nicht optimal. Ne?
Das ist es. Und nicht zurückmaulen, wenn man angemault wird. Das fällt mir auch immer sehr schwer, aber das ist schwer schon mal ein Anfang. Ja. Aber ich habe teilweise Leute, wie die langrasen dort.
Hm. Ja.
Hilft niemandem.
Nee. Fahrradfahren ist das eine, Klimakrise ist das andere. Was ich dich fragen wollte, wir haben ja auch Bundestagswahlen dieses Jahr und ich nehme so, wie soll ich sagen, ich finde das auch super wichtig, jetzt auch so in dem Rahmen, in dem ich die Möglichkeit habe, über Social Media irgendwie mit Leuten übers Wählen zu sprechen, da möglichst früh anzufangen, drüber zu sprechen. Und es gibt natürlich diese Verdrossenheit gegenüber den Grünen als Partei. Weil es immer wieder, zum Beispiel Entscheidungen gab in Koalitionen, in denen die Grünen halt mit drinne sitzen, die sehr unpopulär waren. Auch so in diesem ganzen Kontext der Klimabewegung, also es einfach schon viele junge Leute gibt, die sagen, die Grünen aber. Mhm. Und ich finde, also um jetzt gleich, bevor ich dich was fragen will, ich habe so einen echt schönen Spruch vor einer Weile gelesen, der für mich einfach total so manifestiert, wie ich meine Wahlentscheidung treffe. Und der war so, naja, es geht bei der Wahlentscheidung nicht darum, dass man irgendwie Mr. oder Mrs. Right findet, sondern es geht irgendwie darum, den Bus zu nehmen, der einem am nächsten ans Ziel bringt. So.
Den merke ich mir.
Ja, war irgendwo auf Englisch, aus einem Podcast oder so. Und weißt du, und das, also diese Idee, eine hundertprozentige Schnittmenge in einem demokratischen System zu erwarten, ist ja utopisch, oder? Du wirst ja auch nicht alles geil finden, was die Grünen als als Partei auf Bundesebene machen.
Ich bin da hingekommen nur wegen Klima. Ich wollte was fürs Klima machen. Und diese ganzen anderen Themen, mit denen habe ich mich früher nie beschäftigt. Feminismus, Frieden, also was. Ich wusste überhaupt nicht. Ja. Dann ich hatte jetzt den Glück, dass ich durch diese grüne Jugend da an viele Themen rangeführt wurde und deshalb die grüne Ideologie oder das grüne Weltbild, wenn man es denn so sehr nennen will, relativ aufgesogen habe, weil mich das sehr geprägt hat. Aber wenn jetzt Leute neu dazukommen, sage ich denen auch immer am Anfang, sucht euch was, wo ihr Bock habt bei den Grünen auf dem Thema, wo ihr euch engagiert. Aber ihr gebt euch nicht der Illusion hin, dass alles so ist, wie ihr wollt. Und wenn ihr bei allen Themen eure Meinung hier durchsetzen wollt, dann gute Nacht, weil hier sind irgendwie mittlerweile 100.000 Leute drin und anderen Parteien ja noch viel mehr. Und man muss sich irgendwie einigen auf den kleinsten Nenner entlang von Grundwerten. Und ich finde, den haben einige Parteien, andere nicht. Ich will jetzt gar nicht sagen, also das ist, glaube ich, Ansichtssache. Aber ich würde jetzt Grüne, Linke, zum Teil in SPD, da würde ich jetzt gewisse Grundwerte voraus.
Oder sagen wir, auf dem Papier gibt es Grundwerte, die dann sich vielleicht nicht so in den...
Genau, aber bei ein paar Sachen muss man nicht diskutieren.
Widerspiegeln?
Ja, muss man nicht so diskutieren. Also gerade so Feminismus, Frieden oder so. Es wird jetzt nicht so heiß diskutiert bei uns, wie vielleicht bei der CDU. Oder dass man mehr Klimapolitik machen muss. Das ist gut. Ja. Aber sich komplett durchsetzen ist nicht. Und ich habe manchmal auch einzelne Sachen. Das ist interessant an der Corona-Politik, weil das ja nochmal komplett durchgewürfelt wurde und wirklich quer zu den Parteien die Ansichten ging. Weil es ja auch viel mit persönlichen Gefühlen zu tun hatte. Will man jetzt einen härteren Lockdown, will man die Kitas aufmachen, ist man Künstlerin und Künstler und sieht das ganz anders, weil man vielleicht auch niemanden kennt, der betroffen ist. Oder sind gerade die eigenen Eltern im Krankenhaus gestorben und das ging völlig quer, auch in der Fraktion bei uns, in der Partei.
Krass, ja.
Und das war aber ganz, also ich bin ja Politikwissenschaftler, wenn auch nur durch ein kurzes Studium, aber es war interessant zu sehen, wie so ein Konflikt, neues Konflikt, weil alles nochmal komplett durcheinander wirbelt und man auch intern nochmal anders diskutiert, nämlich nicht nach dem Motto, wir haben zwar Unterschiede, aber die anderen Parteien sind ja noch doofer, sondern wirklich ein Thema, was man unterschiedlich sieht, nochmal neu debattiert hat. Das ist immer sehr spannend gewesen.
Ja, krass, ne? Also ich glaube, so eine Extremsituation, die, naja, die einfach alles so durcheinander wirft und irgendwie, ja, und mit die auch niemand einfach davor schon jemals hatte, irgendwie. Also man sitzt ja nicht da und ich meine, der amerikanische Präsident kriegt vielleicht mal ein Coaching davor, irgendwie was in einem Pandemiefall zu tun ist, aber es ist ja jetzt nichts irgendwie, was man...
Ja, ich würde sagen, ja, einerseits, ja, es hat das System absolut überfordert. Woher sollen die Leute das aber auch gelernt haben? Ja. Und wenn die im Senat sitzen und irgendwelche komischen Sachen beschließen, die wir nicht mehr, selbst wir als Politiker schon nicht mehr verstehen, wer darf jetzt raus, mit wem und warum, machen die ja nicht, weil die Langeweile haben, sondern weil die untereinander auch diskutieren, Kompromisse machen, ist ja der Kern der Demokratie. Aber grundsätzlich Krise, also ich bin ja Klimapolitiker, Klimakrise ist immer. Wir würden uns jetzt nicht als Klimapolitiker so einschneidende Maßnahmen zutrauen, wie in der Corona-Krise alle gut fanden. Also sofort alle Flüge einstellen oder so. Jedenfalls das Gros der Klimapolitiker nicht. Aber Krise ist eigentlich schon. Die Frage ist, ob man aus dieser Krise was lernen kann. Wir hatten die Finanzkrise. Das hat mich sehr geprägt damals, 2018, 2019. Und dann haben wir alle gesagt, natürlich bekommt jetzt der Green New Deal. Ja. Hatten die Grünen vorgeschlagen, Europawahlkampf 2009, Green New Deal. Alles nochmal neu ökologisch aufbauen. Das ist eh Finanzkrise, kann man nochmal neu anfangen. Bei ein paar Sachen neuen Schwung nehmen. Total verpufft. Ich hoffe, dass es diesmal anders ist.
Aber und das sagen ja auch viele im Kontext mit Corona, ne? dass es so viele Chancen quasi gegeben hätte, in verschiedensten Bereichen quasi grünere oder klimafreundlichere Ansätze gleich mit reinzubringen.
Wir wollen jetzt ein Konjunkturpaket auflegen in Berlin von, weiß nicht genau, wie viel es dann wird und für was. Wir kriegen vom Bund ja Gelder. wenn es dann mal fast vorbei ist. Man darf das nicht zu früh und nicht zu spät investieren, das Geld. Wir Grüne sagen Digitalisierung und Klimaschutz. Aber ich bin ja noch mal klimaradikaler als ein paar Kolleginnen und sage eigentlich nur Sachen, die ökologisch sind. Aber was machst du da mit irgendeiner Firma, die ökologisch noch nicht umgestellt hat? Weil die Maschinen werden erst in 10 Jahren abbezahlt und dann wollen die umsteigen auf irgendwie einen anderen, andere Heizung bei sich in einer Firma oder so. Aber halt noch nicht jetzt. Was machst du mit denen? Ja, so ein paar Sachen. Und dann bist du ganz schnell in Einzelfällen. Eine größere Sache, die ansteht, ist die Finanzierung des Flughafens BER. Der ist ja fertig geworden.
Ja.
Aber es fliegt halt fast keiner,
ja.
Was ich jetzt erstmal nicht schlecht finde. Es aber für die Wirtschaftlichkeit dieses Flughafens, die eben miserabel ist, der Todesstoß. Also dieser Flughafen wird niemals rentabel sein. Der ist, also wenn der seine Schulden abbezahlt hat, die Flughafengesellschaft, dann muss der schon wieder komplett renoviert werden. Und eigentlich muss die öffentliche Hand immer Geld nachschießen. Und der Finanzsenator hat öffentlich schon gesagt, Berlin muss da seinen Anteil von wahrscheinlich 300 Millionen leisten. Weil sonst ist das Ding pleite und dann wird das verkauft an einen chinesischen Investor und haben wir ja auch nichts davon. So wird das begründet. Ich so, wir können jetzt nicht mit einer Krise 300 Millionen für den Flughafen ausgeben.
Das ist vollkommen absurd.
Und ich sehe es überhaupt nicht ein, dass ich dafür stimme. Aber ich bin halt weder Flughafenexperte noch Finanzpolitiker. Und mir ist noch nicht die Lösung gekommen, wie man da rumkommt. Die sagen so, ja, es gehört halt Berlin zu einem Drittel. Und wenn im Endeffekt wird Berlin sich nicht dem entziehen können, weil wenn Bund und Brandenburg die anderen beiden Teilhaber Geld geben und es scheitert an Berlin und das Ding wird pleite, das ist auch doof für die Stadt.
Das ist so komplex. Ja. Also ich meine, ich kann ja immer nur aus meiner Position, die ich jetzt nicht diese Insights habe, und wir waren vor ein paar Monaten, ging es um das Thema Berlin als Zero-Waste-Stadt, ne? Waren wir in so einem Online-Panel, war es eigentlich, ja. Und was, worauf ich halt, also jetzt auch mit Perspektive auf eigene Gründung, irgendwie, worauf ich halt immer wieder zurückfall, ist so, dass ich mir halt so viel stärker wünschen würde, auch für kleine Unternehmen, dass man positive Anreize bekommt. Also wenn man sich nachhaltiger gestaltet, wenn man eine Biozertifizierung macht, ne? Also dass sozusagen diese Dinge, die ganz klar klimafreundlicher sind, dass man da nicht so der Trottel ist, der drauf zahlt, ja. Dass man dadurch Leute auch zu einem Umdenken.
Überlege, ob ich dir da noch eine Antwort schuldig bin, weil ich hatte mich damals dahinter gehangen. Das sind nämlich genau so eine ganz konkreten Sachen, wie mit dieser Biozertifizierung, dass das Geld kostet. Das hilft. Ich meine, dafür sind wir Abgeordnete da. Wir können nicht zaubern und wir sollten es nicht versprechen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage.
Aber so eine, Ideen, ja, die tragen wir weiter. Und dann sitzen halt da ein paar Leute als Fraktion oder als Koalitionsausschuss oder Senat, das sind ja alles nur Menschen. Und die haben ein soziales Umfeld, mit dem sie drüber reden, und die haben eine Expertise vielleicht, weil sie selber eine Firma haben oder da schon lange dabei sind. Aber so eine Idee, man kommt ja nicht selber auf alles. Aber manchmal ist die richtige Idee zur richtigen Zeit, die wird dann halt einfach gemacht. Und deshalb, wenn jemand da draußen Ideen hat, immer losschießen. Wir freuen uns, weil man ist ja so ein bisschen in seinem Hamsterrad.
Und das heißt, am besten guckt man dann einfach sozusagen, wer in seinem Bezirk zuständig ist?
Genau, oder was thematisch passt.
Also ich wohne jetzt in Friedrichshain, du bist in Neukölln, ich würde jetzt vielleicht trotzdem zu dir gehen.
Ja, also ja, sowieso. Also persönlicher Kontakt hilft immer, weil dann hat man noch mehr das Gefühl, dass man auf jeden Fall antworten sollte und sich hinterhängen muss. Sonst gucken, was thematisch passt. Es macht wahrscheinlich mehr Sinn bei einem Regierungsabgeordneten als einem Oppositionsabgeordneten. Oppositionsleute können das Thema gut setzen, die können es fordern. Wenn jetzt aber die AfD was fordert, dann werde ich das schon aus Prinzip nicht machen. Kein Fußbreit mit Faschisten. Und wenn die FDP und die CDU fordert, dann werde ich es wahrscheinlich versuchen so zu machen, dass nicht am Ende rauskommt, CDU überredet Grüne für irgendwas, sondern man muss das dann irgendwie anders machen. Also wenn es eine wirklich gute Idee ist, lieber direkt zu denen, die regieren gehen. Wenn es was ist, wo man sich eher drüber aufregt und das mittelfristig angeht, dann kann das sein. Aber da hat auch jeder seine eigenen Kontakte vielleicht, wo wir im Freundeskreis rumfragen und sonst einfach zu den Wahlkreisabgeordneten gehen. Wir haben alle thematische Zuständigkeiten. Ich mache Klima, Umwelt, eine Weltpolitik, Clubkultur und habe eine gewisse Affinität zu Fahrrad- und Mobilitätspolitik. Das heißt, da schicken auch meine KollegInnen mir die Kontakte und die Anfragen zu und ich kümmere mich drum. Das
du hast ja auch, jetzt wahrscheinlich aktuell eher schwierig, aber du hast ja auch eine Sprechstunde, ne?
Genau. Ich hatte eine analoge und jetzt seit Corona haben wir sie einfach in Zoom verlegt, digital. Kommen manchmal Leute vorbei.
Und also da kann häufig
machen mich die Termine.
Ich meine, ich sage das jetzt extra, weil das ist ja dann auch sowas, das wissen Menschen nicht.
Auf jeden Fall.
Und das ist mir auch immer ein großes Anliegen. Ich hatte ja auch mal eine Freundin hier im Podcast, die Rechtsanwältin ist. Und viele Leute wissen zum Beispiel auch nicht, dass man sich rechtliche Hilfe, dass man sich da auch Unterstützung holen kann, wenn man zum Beispiel nicht die finanziellen Mittel hat und so. Ne? Also deshalb finde ich es immer ganz wichtig, dass wir über diese Dinge reden und das eben Abgeordnete Sprechstunden
und
haben.
Wir sind auch so ehrlich und sagen, okay, die Woche ist viel, aber lassen uns nächste Woche reden. Aber das sind ja auch Sachen, die wir lernen über die Stadt, was die Leute bewegen. Es kommen gewisse Problematiken immer wieder und gewisse Leute kommen auch immer wieder. Also es gibt auch so Dauerschreiber, die eine Brieffreundschaft wollen. Aber das meiste, wenn jetzt, also wie deine Idee da oder wahrscheinlich auch viele deiner Hörerinnen und Hörer, wenn die was haben, das hilft uns in der Politik, weil wir so ein bisschen auch ein Feeling kriegen, wo was fehlt. Aber weil du gesagt hattest, mehr positive Anreize. Wir haben nun mit diesem Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm über 100 Maßnahmen und die bestehen nur aus Ideen für Anreize, runde Tische, Leitfaden, also das ist alles positiv. Weil sich die letzte Koalition nicht getraut hat, Ordnungspolitik zu machen und wir am Anfang der Legislatur das Ding erstmal beschließen wollten. Also wir merken schon, ohne ein paar Regeln geht's nicht. Also weil wir auch keinen festen CO2-Preis haben. Wir haben pro Jahr 10, 20 Millionen bereitgestellt für private Unternehmen für Klimaschutzmaßnahmen. Also nicht alles, was die sich ausdenken, sondern mit Schwerpunkten. Es flossen in den ersten Jahren genau 0 Euro ab. Und da habe ich so ein bisschen gesagt, gut, nur Geld bereitstellen reicht wohl nicht, weil die Leute andere Sachen zu tun haben. In ihrer Firma oder im Aufbau von einem Restaurant, Start-up. Ja, und jetzt Corona. Da ist nicht überall jemand, der sagt, ich mache jetzt noch einen Abendstunden ein bisschen länger und überlege, was wir beim Klima machen können. Und ein bisschen muss man sie auch in die Richtung drücken und dann supporten. Und das ist jetzt gerade die Frage, vor der wir stehen in den nächsten 1-2 Jahren mit dem nächsten Klimaschutzprojekt. Schreiben wir jetzt allen vor, ihr müsst auf eine erneuerbare Heizung umsteigen. Und dann, wenn man es ihnen per Gesetz vorschreibt, darf man nicht fördern. Also man muss das schlau kombinieren, man kann aber nicht genau das fördern, was man gesetzlich vorschreibt. Was wir jetzt machen, eine Sache in dieser Legislatur, hoffentlich kommt es noch durch, eine Solarpflicht für alle Neubauten.
Okay.
Weil wir gesagt haben, okay, die Förderung von Solarenergie ist so gut, es rechnet sich. Ja. Und trotzdem machen es die Leute nicht. Also ein paar, aber nicht ausreichend.
Ja, ja.
Das ist okay, wer jetzt ein Haus neu baut oder sein Dach komplett neu, sein Dach neu eindeckt, also wer eh investiert, der muss eine Solaranlage draufsetzen. Keine Ahnung, ob es durchkommt. Wir versuchen das noch vorm Sommer hinzukriegen, aber das ist so ein bisschen der Drive, dass man versucht.
Gut zu wissen. Also, ja. Ja, klar.
Und wenn du da oder jemand Ideen hat, was man, ja, mal Ideen, was man vorschreiben kann, was aber Sinn macht, ja, oder vorschreiben, welche Gesetze oder Verordnungen man ändern muss. Ja, das ist ja so ein Dschungel an Paragraphen, den überblicken wir als PolitikerInnen ja auch nicht. Ich schreibe zwar mit Gesetze und erlass die und sage dem Senat, welche Verordnung er machen soll, aber das ist ja allein in der Legislatur, in der ich jetzt sitze, bei den Themen so viel. Und bei ein paar Sachen fuchse ich mich mal richtig in die Paragraphen rein und versuche die zu verstehen, aber da ist ja so viel schon von vorher erlassen. Ich habe keine Ahnung, welche Auflagen ein Restaurant erfüllen muss. Ich habe auch keine Ahnung. Und ich kann jetzt einfach sagen, wenn ich Geld hinstelle und sage, okay, ihr wollt ein klimaneutrales Restaurant machen, hier ist Geld, dann werden sich wahrscheinlich da 2-3 Leute fragen und dann passt es aber irgendwie nicht von den Förderrichtlinien und dann liegt das Geld rum. Aber jetzt ein Gesetz machen, Restaurants dürfen nur klimaneutral sein, ist wahrscheinlich auch nicht produktiv.
Ja, verstehe. Das heißt, wenn man wirklich, sage ich jetzt mal, wirklich über so eine Sache stolpert und irgendwie das Gefühl hat, das ist was, das ist eine Schraube, an der man wirklich vielleicht drehen könnte, dann komme ich zu dir mit.
Wir freuen uns immer, wenn wir auf Schrauben hingewiesen, weil wir sind in einem ganzen Werkzeugkasten da, aber wir wissen nicht immer, welche Schrauben man drehen muss, damit es wirkt.
Ja, und ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht so bewusst, ne, dass man auch einfach mal zu einem Politiker hingehen oder zu einer Politikerin hingehen kann und sagen kann, du, entschuldige.
Ich habe jeden Bürgerbrief, der nicht mit ey, du Arschloch beginnt, selbst davon einige, habe ich beantwortet. Und also manchmal mit netten Kontakt danach, manchmal nicht.
Also passiert dir das oft auch, dass du mal geschimpft wirst?
Ja, als Grüner kommt es immer rum. Da ist man schon eine gewisse, für ein gewisses Klientel ist man schon ein Hassbild. Aber sonst versuche ich alles zu beantworten. Und meistens geht es halt nicht, weil irgendwas ist. Aber ich mache mich schlau und sehe mich ja irgendwie so als Serviceeinheit auch dazwischen. Übrigens, der Senat und jede Senatsverwaltung haben auch ein extra Pressereferat. Und da jede Bürgeranfrage wird beantwortet. Also wenn man der Verkehrssenatorin schreibt, warum habe ich keinen Fahrradweg, haben wir eigentlich ein Anrecht auf eine Antwort. Dauert dann ein bisschen länger meistens als beim Abgeordneten. Also immer her damit.
Gut, sehr gut. Du, lass uns ein bisschen über Essen reden.
Ja.
magst du noch ein bisschen das Risotto? Magst du noch ein Löffelchen?
Ja, ja.
Gib dir noch
was. Du hast mal einen schönen Topf übrigens.
Ja, ne? So ein großer Gusseisener.
Ich habe die kleine Version davon.
Monstertopf. So, bitteschön.
Ist wahrscheinlich auch ein Zeichen für Erwachsenwerden, wenn man als Nicht-Köchin-Koch dann zu Hause in die Küche investiert.
Ja.
Aber das ist so in den letzten Jahren bei mir so ein bisschen gewesen. Guten Topf und besseren Messern und so, weil man dann doch mehr Zeit dort verbringt. Und für mich ist Kochen so zur Entspannung geworden. Mhm. Jetzt in Corona-Zeiten mit dem Freund meiner Mitbewohnerin weniger, weil der kocht besser und dauernd weniger. Aber davor einfach Podcast auf die Ohren oder Musik an und dann einfach so 1-2 Stunden irgendwas machen. Größte Entspannung.
So, Ella hat gemerkt, dass du Nachschlag auf dem Teller hast. Ja. Sie ist aber heute auch sehr needy. Aber gut, ich gebe jedenfalls noch ein bisschen Leckerli. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Ja, total. Und dieses Thema mit den ordentlichen Küchenutensilien, vielleicht merkt man auch irgendwann, dass halt Qualität doch auch besser funktioniert. Also es macht ja auch mehr Spaß, ne, mit gutem Werkzeug zu kochen und mit einem Topf, der besser leitet und mit einem Messer, das besser schneidet und solche Dinge.
Hast du in deiner Küche was du noch brauchst, wo du sagst, boah, wenn ich jetzt einen Wunsch hätte. Was ist, oder bist du eigentlich gibt es so eine Grundausstattung, die hat man und dann kann man eigentlich alles machen, was man will?
Ich hab ja für mein neues Buch ein ganzes Kapitel geschrieben über Küchenwerkzeuge und Küchengeräte und was ich glaube, dass man, oder was jetzt auch so aus meiner, also ich meine, ich arbeite jetzt seit 10 Jahren wirklich professionell in dem Bereich und was ich so glaube, was man, wo man nicht sparen sollte und wo ich glaube, das kann man sich ein bisschen ersparen und so. Aber also ich bin over-equipped. Ich habe schon echt zu viel und ich habe auch von einigen Küchengeräten so zwei. Also wenn ich jetzt irgendwas klein häckseln will, dann könnte ich so 3 oder 4 verschiedene Küchengeräte dafür benutzen. Du, klar, kann ich sicher ein bisschen was weggeben. Es ist lustig, weil ich habe jetzt vorhin Salat für uns gewaschen und ich habe so eine super billige Salatschleuder von einem großen schwedischen Einrichtungshaus,
die glaube ich
so 1 Euro kostet oder so, halt seit Jahren. Und ich habe mir immer gedacht, also bis die nicht kaputt, ich träume von so einer Edelstahl-Salatschleuder, von so einer richtig schönen. Und ich meine, das könnte ich mir jetzt auch leisten, aber ich denke immer so, ach, bis die kaputt geht. Und jetzt geht sie langsam kaputt. Ich glaube, jetzt gönne ich mir mal eine schöne Salatschleuder.
Ich habe mir eine richtig gute Pfanne gekauft,
ja,
weil ich wollte mal eine haben, die so einen hohen Rand hat, wo man auch mehr machen kann, als sich irgendwie nur einen Sojaschnitzel anbraten. Und hat ja auch meiner Familie gesagt, dass wenn sie mir was schenken wollen zu Weihnachten, ich habe grundsätzlich alles, das sage ich jedes Jahr, aber so eine Pfanne wäre cool. Jetzt habe ich 2 Pfannen bekommen, von denen eine kleine, große. Allerdings auch nicht so, ich hatte so ein bisschen gehofft, dann sind sie so richtig, richtig nice so.
Ja.
Aber es ist auch so mittelgut, also glaube ich.
Das heißt, du hättest konkrete Wünsche wahrscheinlich.
Ich hätte noch konkreter sein müssen. Ich habe ihnen, glaube ich, sogar einen Link geschickt zu der entsprechenden Firma, aber so mittelgut. Jetzt habe ich 4 Pfannen plötzlich.
Ja gut, das Pfannenthema, das ist ein bisschen lustig, weil mein Vater, also ich habe ja das alles irgendwo her. Mein Vater ist ja auch, also ich habe ja so das Kochen so ein bisschen, bin ja da von meinem Vater sehr stark sozialisiert, weil der bei uns zu Hause gekocht hat. Und der ist halt auch so ein Mensch, der immer in Küchengeschäfte geht und sich den Sparschäler kauft, der noch ein bisschen optimaler ist als der vom Vorjahr und so. Also ich habe sehr lange, als ich zu Hause ausgezogen bin, selbst als ich nicht mehr in München gewohnt habe, immer erstmal meine Eltern gefragt, ob sie noch einen anderen Prototyp essen. Ne? Und bei Pfannen, mein Vater hat wirklich einen Pfannentick. Absolut. Also der kauft immer wieder neue Pfannen, weil er die dann noch besser, also er liebt einfach Pfannen. Und ich habe die hier.
Guck gerade, welche du hast, ja.
Ja, die anderen sind in der Schublade. Aber also man regelmäßig, wenn ich mit ihm telefoniere, sagt er, brauchst eine Pfanne. Und ich habe wirklich schon, die haben mir dann auch immer wieder nach Berlin Pfannen mitgebracht. Ich habe die dann einfach weiter verschenkt auch teilweise. Ich habe immer wieder versucht, meinen Eltern so das Prinzip von Sachen auf eBay Kleinanzeigen verschenken, auch mal, weil ich glaube, also wir haben das letztes Jahr ein paar Mal mit anderen Dingen, die jetzt nicht Küchensachen waren, gemacht, als ich in München war. Und dann haben meine Eltern verstanden, dass das ja total cool ist, wenn Leute sich freuen, wenn meine Eltern haben so viel Zeug, ja, dass das ja auch gut tut, was wegzutun und wenn das auch dann fremde Leute und man muss ja nicht jeden kennen und ne, also dieses. Aber ja, das ist noch ein bisschen abstrakt, so mit Internet. Aber genau, also Pfannen, falls du nochmal Pfannen brauchst. Nein, aber ich versuche, es ist lustig, ich versuche immer nicht so, also na gut, man versucht ja immer nicht so zu werden wie die Eltern, ne? Und dann wartet man auch über die Küchengeräte. Aber was kochst, oder sag mal, womit bist du so aufgewachsen? Was war so dein Lieblingsessen als Kind?
Spaghetti Bolognese, wieder Schnitzel mit Mischgemüse. So ganz klassische Sachen zu Hause. Meine Mutter kocht einmal die Woche, also jetzt immer, wenn ich zu Besuch bin. Und früher, glaube ich, einmal die Woche richtig gut mit Vorspeise, zumindest einer Suppe, einem netten Dessert und irgendwas Gutes. Mhm. Also Ottolenghi und so kannte sie damals nicht, aber es war schon, sie hat schon sich in irgendwelchen Kochbüchern oder Brigitte was rausgesucht. Und jetzt ist es auch teilweise ganz schön abgefahrenes Zeug. Ich selber habe meine spezielle Soße, was glaube ich einfach eine Soße, Bechamel-Soße mit ein bisschen Gewürzen sind, mit denen ich sämtliche Freundeskreise immer verwöhnt habe.
Ja.
Und dann meistens mit einem Auflauf dazu oder auch einer Lasagne. Ich habe immer sehr gerne Sachen gekocht, die in den Ofen müssen, weil ich das Gefühl habe, ich kann schon die Küche aufräumen und eindecken und dann kommt nur das Essen raus. Das ist aber schon halb fertig aufgeräumt und das hat mir so ein ganz großes Gefühl von Befriedigung gegeben.
Das finde ich schön, dass du das sagst mit der Bechamelsoße, weil ich habe, also in meinem neuen Buch geht es ja ums intuitive Kochen und da habe ich ja auch so ganz wenige Rezepte und eigentlich nur so Grundrezepte drin, um halt die sozusagen so als Bausteine zu benutzen, dass man da halt, so ist es quasi sehr lustig, wenn mein Freund nebenher den Hund einfängt, um mit ihm Pipi machen zu gehen. Genau, und da ist eben auch eine Bechamelsoße zum Beispiel dabei, weil ich glaube, es gibt auch viele, also das Buch ist ja auch wirklich für Menschen, die das halt nicht so zu Hause gelernt haben oder die da auch eine hohe Hemmschwelle haben oder immer Angst haben, dass was schief geht. Also da steht dann auch ein Absatz genau, was man alles machen kann, damit Bechamelsoße keine Klümpchen bekommt oder was man machen kann, falls sie Klümpchen bekommt. Also auch ganz spezifisch auf so Pannen, die passieren können. Aber das gefällt mir total gut, diese ich bin ja auch jemand, die immer schon während dem Kochen die Küche aufräumt, also diese Idee, genau was zu machen, was in den Ofen muss. Und dann kann man wirklich eigentlich alles schon so tippitoppi entspannt irgendwie.
Der schönste Moment, wenn ich Freunde einlade, und das habe ich jetzt auch seit anderthalb Jahren nicht mehr gemacht, wegen Corona, ist, alle sitzen, ich habe vorher aufgedeckt, keiner muss in der Küche, keiner soll in der Küche helfen, sondern alle sitzen da, haben schon alle irgendwas intus, haben eine gute Zeit und ich komme mit einem großen Auflauf oder einem großen Topf und stelle ihn in die Mitte und alle sind zufrieden und haben die große Augen und freuen sich. Mhm. Und sollten zumindest kurz so tun, als ob es ihnen ganz doll schmeckt. Das ist für mich so richtiges Glück.
Total.
Und ich kann nicht nach Kochbüchern kochen. Ich habe mehrere, ich habe es probiert. Aber es fehlt immer irgendwas. Ich bin dann zu faul, wegen einer Zutat loszugehen. Dann habe ich aber irgendwas, was weg soll. Oder ich habe gerade Bock, so eine Fenchelknolle oder so. Dann denke ich mir so, ja, kannst jetzt hier diese vegane Bolognese machen mit Pilzen und viel Pfeffer oder irgendwas. Aber eigentlich hast du diesen Fenchelknollen noch. Und eigentlich findest du sie geil. Dann kommt die da halt noch mit rein. Und dann hat man irgendwann gelernt, wie man das macht, damit das nicht, dass auch alles durch ist und alles gut ist. Und so improvisiere ich anhand von so Grundrezepten immer.
Dann brauchst du mein Buch wahrscheinlich nicht mehr. Oder? Also, nein, ich meine, da stehen ja auch noch andere Sachen drin. Nein, aber das ist ja de facto die Definition von intuitivem Kochen. Und
geht auch manchmal was in die Butze und die Soße
ist muss so, ja auch.
Ja, das gehört dazu. Aber bisher waren immer alle ganz zufrieden. Ich glaube, es ist ein bisschen mächtig, wenn ich koche.
Okay, ja.
Kalorienreich,
kommt
meine Ex-Freundin gesagt.
Ja, aber kommt das so von zu Hause? Oder?
Wenn ich koche, meistens kriege ich dabei Hunger. Ich glaube, es ist eher so mein Hunger.
Achso, dann legst du währenddessen schon ordentlich so
Masse. Wahrscheinlich schon. Kartoffel mehr und ein bisschen viel. Und die Soße soll richtig sämig sein und lieber ein bisschen mehr Käse rein.
Okay, verstehe. Kochst du auch für dich alleine?
Viel also zu selten.
Ja.
Ich versuche es in letzter Zeit häufiger.
Ella ist gerade total am Durchziehen hier.
Die will nicht essen, ja. Die will mitgenommen werden nachher. Viel zu selten. Ja, ich habe, was ich nicht mehr mache seit ein paar Jahren, sind Tiefkühlsachen.
Ja.
Anfang der Corona-Zeit hatten wir in der WG öfter bestellt. Das macht meine Mitbewohnerin immer noch täglich, aber mir ist das irgendwie einerseits zu teuer und andererseits ist es mir ja nicht wert. Nee, ich mache mir lieber abends noch, wenn ich es nicht schaffe zu kochen, lieber eine gute Käsestulle.
Ja, okay. Ja.
Also weniger warm, oft warm essen, dann aber mit kochen.
Ja,
Das ist eine Zeitsache. Wir haben jeden, jetzt, nachdem die alle gecheckt haben in der Corona-Krise, dass Politik einfach weitergeht und man kann es digital machen und man kann dabei die Pausen dazwischen weglassen, geht es einfach durchweg. 9 Uhr morgens die erste Videokonferenz, nicht jeden Tag, aber oft. Seit Januar fast jeden Abend unter der Woche so einen 19 Uhr Termin, mal länger. Ja, am Anfang haben sie sich bei Corona ja noch zurückgehalten und dachten, okay, Videokonferenz machen wir nur eine Stunde, weil auf dem Bildschirm Nee, wird völlig durchgezogen, hemmungslos.
Uft.
Und ich komme meistens erst um 21 Uhr dazu, drüber nachzudenken, ob es Essen gibt.
Okay, wow. Ja, okay. Und dann, da verstehe ich, dass man dann auch nicht mehr so viel Lust hat, sich selber was zu kochen. Ja, krass. Ist aber auch nicht sozial sehr nachhaltig.
Nö, aber dann kann man sich irgendwie so ein bisschen Fenchel und Zwiebeln andünsten und dazu irgendwie ein bisschen Pasta machen oder irgendwie sowas.
Also der Hund ist total auf, der fährt total auf dich ab, ey. Die springt fast auf deinen Schoß.
Ja.
ja.
Ja, total. Aber ich glaube, vielleicht ist es die karamellisierten Pekannüsse an meiner Hand, die ich genascht habe. Oder irgendwas vom
vielleicht.
Essen.
Ja, aber das ist schon, also die ist, ja. Ganz so dreht sie nicht immer auf. Aber du, ist ja schön. Genau, ich habe auch, glaube ich, nur noch... ich habe noch 2 Fragen an dich, die ich auch mal alle... Nein, ich habe noch 3 Fragen. Die ziehen wir jetzt noch durch. Ella, chill mal.
Ja, ich nehme Ella mit, ist kein Problem. Ich will auch einen Hund. Hallo da draußen, hat jemand einen Hund für mich?
Wir können sie dir gerne mal ausleihen. Genau, seit ich den Hund habe, komme ich tageweise auch nicht mehr so viel zum Kochen. Das ist ja, also gut, jetzt haben wir uns schon ein bisschen aneinander gewöhnt, aber so die ersten Wochen war ich auch so, so ungefähr muss es sein, ein Kind zu haben. Jetzt ist ja schon wieder ein Stückchen gewachsen, aber wir waren echt, die ersten 2 Wochen haben wir voll wenig geschlafen, waren fix und fertig. Und,
Kind und oder Hund war so in meinem Freundeskreis letzten Jahres. Ich habe aber weitergearbeitet, aber irgendwann muss ich mich auch entscheiden.
Ja, ich glaube, wir haben schon ziemlich entschieden. ganz kurz, hast du sowas wie ein Lieblingsessen heute? So, oder ist es schwer, das einzugrenzen? Weil das frage ich auch mal alle.
Jetzt bis vor kurzem so.
Oder eine Küche, die du besonders gerne.
Bis vor kurzem wurden wir öfter zu Hause mit Otto Lengi bekocht. Von dem Freund meiner Mitbewohnerin. Ich kann es jetzt seit einem gewissen Punkt nicht mehr sehen. Also es ist super lecker, aber es war too much. Genau.
Ich bin da nie so eingestiegen. Es ist ja echt eine Religion, ne? Es ist eine Religion. Also soweit ich es verstehe, sind die Rezepte halt so krass durchkonzipiert. Das ist ja, glaube ich, das Geheimnis, ne? Dass sie, wenn man alle Zutaten so verwendet und das genauso macht, dass es halt einfach geil immer funktioniert. Ich glaube, das ist auch das, was so vielen Leuten dran taugt. Und so wie ich das verstanden habe, also das ist ja nicht nur Otto Lengi, der hat ja ein ganzes Team, ne? Mit dem er dann über Jahre an irgendeinem Auflaufgericht so feilt, dass das halt dann auch so krass reproduzierbar ist.
Kennst du Saliba? Das syrische Küche?
Ja.
Ist auch ein Kochbuch, was so ähnlich ist, was ich mir jetzt zugelegt habe und ausprobieren will. Muss ich gucken, ob dadurch mal wieder nochmal einen anderen Zugang zu der Region und zu der Küche und nicht durch die Haupttür, durch Otto Lengi, jetzt nicht so oft rein, sondern mal diese Saliba-Küche wollte ich ausprobieren. Und sonst jetzt zuletzt auch oft gute Pizza. Ich bin so ein bisschen Pizzasnob geworden, wie die meisten Leute wahrscheinlich, die im Lockdown die verschiedenen Pizzerien
durchführen. Kann man in Berlin auch sehr gut werden, weil es gibt einfach wahnsinnig gute Pizza.
Ja. Und, das
magst du eine Empfehlung aussprechen? Was ist in Neukölln denn?
Ich finde Gatzo ganz großartig.
Ja, ist auf jeden
mag
Fall.
Ich mag großartig. Genau, die ist die beste. Es gibt ein, zwei andere, die auch sehr gehypt wurden, die ich nicht so gut finde. Vielleicht hatte ich da auch zu wabblige Teile. Ich bin ein sehr großer Gatzo-Fan.
Ja, wir haben hier also tatsächlich jetzt, und das ist wahrscheinlich das einzige Gastro-Konzept, was wirklich Sinn macht, auch während einer Pandemie aufzusperren, hat hier in der Sonntagsstraße auch eine neue Pizzeria aufgesperrt. Gambinos heißen die und die sind auch richtig, richtig gut. Also,
Und sonst in der Tat, in letzter Zeit, was ich selber öfter koche und früher nicht, wie am Anfang gesagt, Risotto. Mhm. Mit Weißwein. Sehr mag sehr auf Risotto ab.
Wenn du eine Frucht wärst, was wärst du für eine Frucht?
Gut, da ich als Politiker eingeladen werde, versuche ich jetzt hier irgendwelche grenzwertigen Vergleiche, aber Frucht.
Eine grüne Frucht.
Eine grüne Frucht, ja. Bei Frucht fallen mir jetzt nur feministische Allegorien ein, aber ich weiß nicht, ob die passen würden. Ich glaube, eine Orange.
Ah ja.
Ich habe nämlich jetzt in meinem Mixer wieder angefangen, Smoothies zu machen und habe irgendwann den Bananen-Kiwi-Apfel-Overkill gehabt. Das war immer das Gleiche und habe jetzt letzten 3 Wochen sehr viele Orangen davon erarbeitet. Plus Orangen selbst ausgepresst und selbst gepressten Orangensaft am Morgen.
Orangen sind super. Werden auch nicht so oft genannt. Die meisten Leute sagen, ganz viele sagen Apfel. Apfel ist so ein Standard. Apfel ist ja auch irgendwie so universal.
Ist ja super lecker.
Also, genau. Ja. Aber das mal, ich weiß gar nicht, ob schon jemals jemand Orange gesagt hat.
Hatte ich jetzt gerade in den letzten Wochen, sonst hätte ich wahrscheinlich Banane gesagt. Ich bin auch der, der mitten im Ausschuss oder im Plenum sitzt und sich so eine Banane rausholt und die Banane langsam nüsslich ist. Finde ich schon sehr, sehr cooles und sehr stylisches
Obst. Auch ein sehr praktisches Obst, ja. In der eigenen Verpackung.
Genau.
Ja. hast du sowas wie ein Lebensmotto oder ein Mantra oder irgend so einen Leitsatz?
Zwei vielleicht in den letzten Jahren. Das eine, was mir gesagt wurde, bevor ich kandidiert habe, von einem alten Politiker, der meinte, Georg, du musst die Chance ergreifen, du musst durchs Fenster springen, wenn es auf ist und nicht warten, wenn du gut stehst. Das war das, jetzt gerade könntest du Politiker werden, wenn du dich jetzt bewirbst. Ich hatte vor 5 Jahren gedacht, so, boah, na, vielleicht auch nochmal ins Ausland gehen, vielleicht Kinder haben, war so, vielleicht noch ein bisschen mehr feiern gehen. Also es waren so viele. Nee, da war die Chance, man musste greifen, sonst weg. Mhm. Und das gebe ich immer Leuten weiter, die jetzt überlegen, ob sie in der Politik aktiv werden, aus dem Freundeskreis oder bei der Partei. Mhm. Muss springen, wenn das Fenster auf ist. Mhm. Das passiert nicht.
Finde ich, kann man auch auf andere Lebens- oder auf andere Karriere anschauen.
Ja, also ein bisschen abgedroschen.
Ja. Ja, das ist schön.
Und das Zweite, ich glaube schon daran, dass es einen gewissen Ausgleich im Leben gibt zwischen guten und schlechten Tagen. Mhm. Und war die letzten Jahre immer sehr, sehr skeptisch, weil es mir immer besser ging. Seit ich in Berlin angekommen bin, war jedes Jahr, dachte ich mir, boah, das Jahr ist geiler. Ja, weiß ich, neue Wohnung, neue Freunde, neuer Job gewählt. Irgendwas war in den Jahren immer das, boah, jetzt hast du nochmal einen draufgesetzt. Mhm. So cool, ja. Mhm. Kamst du das richtig geil vor. Und dann sind aber, das hatte ich auch in meiner Jugend, dass schlechte und gute Zeiten sich abwechseln. Und jetzt waren in den letzten Jahren auch so ein paar schlechte Sachen dabei. Also passieren halt. Und das ist also vor Corona. Mhm. Und das ist so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Und das hilft mir zumindest, wenn es ganz geil läuft, ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Weil ich weiß, irgendwo anders, hoffentlich kein Trauerfall, aber irgendwas anders kann auch in die Butze gehen. Aber wenn es schlecht geht, habe ich mir auch gesagt, boah, du hast jetzt 7 Jahre so durchgepowert und alles hat wie am Schnürchen funktioniert. Jeden Traum, den du hattest, hast du dir verwirklicht in Berlin. Ist auch okay, dass du jetzt einfach mal mit gebrochenem Herzen und Zukunftsängsten zu Hause sitzt. Das passiert auch.
Mhm. Finde ich ein super Schlusswort. lieber Georg, danke, dass du da warst. Und ich werde die Informationen zu dir natürlich in den Shownotes verlinken. Ja. Für die Menschen, die sich persönlich an dich wenden möchten.
Ich freue mich schon, wer da jetzt kommt.
Und genau. Und ja, danke, dass du mich besucht hast. Und danke, dass du mit Ella gespielt hast. Wir haben genau, Hölke hat es jetzt mal kurz rausgebracht. Ja, ist wie bei Kindern ein bisschen, ne?
Ja, vielen, vielen Dank für das leckere Essen und für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Gerne. Und ja, ich hoffe, ihr fandet es auch spannend. Ich freue mich immer über Rückmeldungen, natürlich gerne auch per E-Mail. Wir freuen uns über Bewertungen, wir freuen uns über den Abo-Knopf auf Spotify, alles Mögliche. Und bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche.
Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.